Es ist Donnerstag, der 7. März.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Jagoda Marinic.
Es ist ein Tag der Geburtstage. Rudi Dutschke wäre heute 84 geworden, Bryan Cranston 68 und vor 191 Jahren starb die Berliner Dichterin Rahel Varnhagen, von der viele bis heute passende Aphorismen stammen, zum Beispiel: Ich muss alles wie Wetter ohne Schirm über mich ergehen lassen. Wie Wetter über uns ergehen lassen, müssen wir auch diverse Bahnstreiks, 1000 Flugausfälle und diesen Podcast heute. Ich freue mich über einen sehr besonderen Gast, eine Autorin, Schriftstellerin besonders dicker Bücher, besonders großer Bücher. Sie ist jetzt auch noch politisch aktiv, darüber reden wir gleich. Ich freue mich am Donnerstag bei Apofika, Sibylle Berg, herzlich willkommen.
Guten Morgen, hier ist Billy.
Hier ist Billy, genau. Ja, ich glaube, du warst ja jetzt auch im Off so ein paar, eine Weilchen hast du.
Ein paar Jahre war ich jetzt gerade weg und hab irgendwie einmal so ohne alles versucht, ein Buch zu schreiben, was da irgendwie geschrieben werden muss, weil ich den Vorschuss schon ausgegeben habe.
Und was in die USA übersetzt worden ist, ziemlich dicke, mit riesen
ziemlich dicke in hat, Washington Post. Ja, hat einfach nur keiner gekauft, aber sonst war es ein super Erfolg.
Ja gut, das haben Bücher heute so an sich, ne? Die Leute hören halt lieber Podcasts.
Ja, ja, man macht das eigentlich so als Hobby, oder? Deswegen gehe ich jetzt auch in die Politik, um das zu ändern.
Ja, endlich machst du auch mal was Sinnvolles. Ich habe mein Leben lang gedacht, wann machst du eigentlich aus diesem ganzen Talent was Sinnvolles? Und guck mal, siehe an, jetzt. Darüber reden wir aber nachher an einem Punkt, der viel, viel besser dazu passt. Frau Berg in der Politik.
Jawohl, gerne.
Der Trick der Woche.
Forscher entwickeln Supernase gegen Lebensmittelverschwendung, das berichtet die Tagesschau. Es ist der Tag der gesunden Ernährung und dazu passend die Meldung: Statt auf dem Tisch landen pro Jahr 11 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll. Wissenschaftler von der Universität des Saarlandes haben jetzt eine technische Supernase entwickelt, die das verhindern soll. Die Maschine arbeitet mit KI-geschulten Sensoren und kann ermitteln, ob beispielsweise Orangen zu schimmeln anfangen, aber auch schon Alarm geben, wenn auch nur eine von 20 Orangen schon sehr reif ist. Mit diesem Gerät könne diese Orange dann im Supermarkt schon vorab aussortiert und direkt vergünstigt angeboten werden. Aber auch im Privathaushalt soll das saarländische Messgerät bald zum Einsatz kommen. Im Schnitt wirft jeder Haushalt 78 Kilo an Lebensmitteln pro Jahr in den Müll. Das sind knapp 60% der gesamten erfassten Lebensmittelverschwendung. Billy, wie viel landet bei dir im Müll? Eigentlich alles, oder?
Nee, ist sehr wenig. Relativ wenig, weil ich habe diese Meldung gerade gelesen, wie gesagt, erst Kontakt mit der Welt und dachte, ja, das ist wieder mal so eine Maßnahme, die an Symptomen rumfummelt. Also ich glaube, die Ursache liegt ein bisschen tiefer, wenn wir einfach die Supermärkte abschaffen würden und wieder zurück zu irgendwelchen inhabergeführten Läden kämen und nicht irgendwie im Winter irgendwie spottbillig Zeug um die halbe Welt schippern und die Supermärkte die Preise diktieren ließen, dann kauften die Menschen vielleicht einfach bewusster ein, weniger ein, wenn dann noch irgendwie sich jeder gute Lebensmittel leisten könnte. Und nicht irgendwie man jetzt ums 3 Groschen Bürgergeld feilschen müsste, dann würde sich das Problem eventuell auch ohne Forschung erledigen. Konntest du mir jetzt folgen oder rede ich?
Nee, ich habe gerade schon gedacht, dass sie dich jetzt geklont haben, ja, dass du jetzt hier auf jeden Fall eine ernste Lösung für das Lebensmittel.
Das tut wieder so, Technologie rettet uns aus den Krisen. Nein, das tut sie vielleicht teilweise, aber eigentlich nicht. Man könnte sehr viel irgendwie an der Ursache bekämpfen.
An der USA bekämpfen. Habe ich verstanden.
An der USA, ja. Wie geht's denen eigentlich? Mensch, was machen die denn so?
Also ich bin, inhabergeführte Geschäfte finde ich gut, aber bei so Wissenschaftserkenntnissen, und ich glaube, ich will eigentlich nicht so schon die 20% angeschimmelte Orange verkauft wissen, aber ich finde, du hast da jetzt wirklich alles Wichtige dazu gesagt.
Ja, da ich mache jetzt gerade so, ich male so kleine Sternchen, die ich mir jetzt selber irgendwie auf die Stirn.
Genau, wir stempeln jetzt in dein Heft, ne? So Sibylle Berg.
Gute Sternchen super bekommen. Antwort. Supermärkte abschaffen, genau. Aldi bombardieren und ja.
Lidl auch weg. Genau. Genau. Und dann gibt es nur noch den kleinen Laden nebenan und dann kannst du irgendwie das auch ganz frisch holen.
Es muss ja nicht so stinkig klein sein. Es können ja irgendwie hübsche, nette Läden sein, wo man auch nicht genötigt wird, jetzt unbedingt immer zu reden. Das so, manchmal will man das nicht, aber ich fände das gut. Ich arbeite das Konzept jetzt mal aus und schlage das vor.
Finde ich sehr gut. Direkt ab ins EU-Parlament damit.
Was ist denn da schiefgelaufen?
Die Mopo berichtet, im Roten Meer wurde ein Unterseekabel gekappt. Die Spur führt zu einem gesunkenen Schiff. Die globale Downtime diverser Social-Media-Plattformen am Dienstag haben einige sicher mitbekommen. Den Zusammenbruch eines wichtigen Datenkabels letzte Woche Montag aber vielleicht nicht so sehr. In knapp 200 Meter Tiefe auf dem Grund des Roten Meeres zwischen Djibouti, ist irgendwie eins meiner Lieblingswörter, Djibouti, also so vom Klang, ne?
Das ist eher Djibouti. So eine Modemarke, Djibouti.
Djibouti, ne? Richtig gut. Und Saudi-Arabien verlaufen nämlich Unterseekabel, die unter anderem fast den gesamten Datenverkehr zwischen Asien und Europa verarbeiten. Vier dieser Kabel wurden beschädigt und haben damit eine Panikwelle in der politischen Landschaft ausgelöst, denn die Suche nach Ursachen ist schwierig. Zunächst wurden die Houthi-Rebellen verdächtigt, aber ein derartiger Angriff 150 Meter unter Wasser wird der Terrorgruppe ebenso wenig wie der Hisbollah technisch zugetraut. Eine andere Theorie besagt, ein Tanker, den die Houthis angegriffen hatten, könnte auf die Kabel gesunken sein. Der Vorfall wirft aber Licht auf ein generelles Problem, die Anfälligkeit der Unterseekabel. Experten bemängeln seit Jahren, dass die Politik des Westens zu viel über den Schutz von Grenzen und Kraftwerken, aber zu wenig über die Sicherheit dieser Datenautobahnen sprechen würde. War dein Instagram auch down oder hast du es gar nicht mitgekriegt, weil der einen Monat abgesetzt
war? Ich habe das gar nicht mitgekriegt.
Aber du bist noch auf Instagram. Du hast doch eine Zeit lang da jeden Tag deine Füße spazieren geführt.
Das war damals, als ich noch Füße hatte. ich habe eine andere Vermutung, das war Elon Musk. Also nicht selber, weil so fit ist er ja noch nicht. Aber er will einfach seinen blöden Starlink irgendwie promoten und will sich den gesamten Datenverkehr der Welt unter den Nagel reißen. Das ist meine Vermutung. Ja, das ist lustig, dass wie wenig über Cyberbedrohung eigentlich geredet wird. Oder wir machen jetzt alle wieder wie damals, irgendwie vor 300 Jahren produzieren wir jetzt Kanonen und Waffen. Ist einfach ein bisschen doof heutzutage, weil du kannst das sehr viel schneller erledigen, so ein Land. Du brauchst gar nicht Kanonen dafür. Du brauchst nur ein paar gute Hacker.
Ja, hat man jetzt auch letztlich ganz anderes Feld, aber beim Hack unserer ganzen Taurus-Gespräche ist ja das Gleiche. Ne? Du hast die ganze Welt redet dann über die einfachste Art, wie du deutsche Bundeswehr abhören kannst und die Russen freuen sich ins Fäustchen. Aber Cyber ist ja eh so ein Steckenpferd von dir.
Ja, ich habe es erfunden. Ich habe das Internet damals gegründet und
es ist ein Spin-off aus deinem letzten Roman. Ja, also Elon Musk war es, ist schon mal eine gute These, aber letztlich fällt das dann schon unter Verleumdung oder Fiktion?
Das weiß ich nicht. Der kann nicht Deutsch.
Du meinst, er hört nicht Apofika.
Ich muss es anders sagen. Ich könnte vermuten, dass vielleicht satirisch gesehen es Elon Musk gewesen sein könnte. Sowas muss man, glaube ich,
meinen. Ja, sowas musst du sagen. Es gäbe die Möglichkeit. War es Elon Musk? Fragezeichen.
Ja, das ist gut, genau so. Und ansonsten, ja klar, kann man das sehr einfach alles wegballern, gerade Überseekabel. Also muss man gar nicht zu den Houthi gehen, das hat auch irgendwie in Europa jenste Überseekabel nach Amerika. Und ich weiß auch, wo die sind, das steht in meinem letzten Buch, weil ich die gesprengt habe.
Ja, das habe ich doch gesagt, dass du das, das ist dein Steckenpferd. Ich sag doch, das ist genau dein Thema. Deswegen willst du ja auch, dass alle dein Buch lesen, statt jetzt hier darüber alles zu erzählen, richtig?
Ah, das Buch, das ist gelaufen, wir lesen nicht mehr. Das, wenn du das dann einsprichst, irgendwie die ganzen 80 Millionen Seiten, dann.
Gewinner des Tages.
Pay Day. In Deutschland verdienen 3/4 der Frauen in Vollzeit weniger als Männer. Gestern war Equal Pay Day, morgen ist Frauenkampftag. Dazu passt die Meldung des Statistischen Bundesamts, dass Gehaltsunterschiede bei in Vollzeit arbeitenden Frauen und Männern in Deutschland immer noch sehr groß ist. Demnach verdienen 40% der Frauen mindestens 30% weniger als Männer in Deutschland. Lediglich 26% der Frauen verdienen genauso viel oder mehr als Männer. In 2023 lag der Stundenlohn für Männer im Schnitt bei 26,63 Euro. Frauen verdienten nur 22,54 Euro. Die Unterschiede erklären die Statistiker sich unter anderem daraus, dass viele der oft von Frauen ausgeübten Berufe niedrige Stundenlöhne haben.
Ja, erstmal eine steile These.
Kommt ja, jetzt guck doch mal, Billy. Also jetzt, du bist doch jetzt in die Politik gegangen, ne? Du bist automatisch.
Nein, ich bin noch nicht. Ey, komm, das Volk hat noch nicht nach mir gerufen.
Aber du nach dem Volk. Und das heißt, du bist aus der Unschuld herausgetreten und bist aber letztlich nur der Zweitspitzenkandidatenplatz. Und das, obwohl du schönere Haare hast als Sonneberg. Oder wie heißt der? Sonneborn.
Genau.
Ja, das ist doch auch ein Zeichen von Ungerechtigkeit. Müsste nicht der Mensch mit den schöneren Haaren auf Platz 1 sitzen?
Theoretisch ja, praktisch nein, weil ich, also im Fall, dass wir nicht genug Stimmen vom Volk bekommen, muss ja nur, oder gibt es nur den Platz wahrscheinlich für einen Menschen, oder? Das ist der Spitzenkandidat. Und ich möchte ohne Martin Sonneborn nicht in die EU gehen, weil er ist eigentlich, es wird schon wieder ernst, er ist eigentlich eine Frau, nein, falsch, er ist eigentlich der Grund, warum ich überhaupt darauf gekommen bin, weil ich seine Arbeit in der EU wirklich total fantastisch finde. Es ist einfach das, was man als kleine Partei tun kann. Aufklären ohne Rücksicht auf Verluste, transparent machen, die ganze Scheiße berichten. Und ich glaube, ich könnte das alleine nicht so gut. So, also er ist auch fotogener.
Ja, zumindest als Stauffenberg auf der Buchmesse war er recht fotogen, muss man sagen, ja.
Das ist wirklich die ernsthafte Antwort, dass ich das eigentlich mache, um ihn zu unterstützen oder da zu ergänzen in den Feldern, eben gerade so Cyberzeug, Überwachung, wo ich mich ein bisschen mehr oder ein bisschen besser auskenne.
Aber jetzt willst du ja das Volk für dich gewinnen. Und was genau würdest du jetzt hier bei so einem Frauenkampftag eigentlich sagen, Equal Pay Day? Das ist ja im Moment, da macht doch jeder gute Politiker ein Sprechvideo.
Das hat sich ja alles irgendwie, das haben wir ja nun nicht neu, dieses Problem, oder? Das ist auch wieder irgendwie Symptombekämpfung. Also wir können das fordern, zahlt uns gleich, wenn nicht die ganze Struktur eigentlich anders wird. Also das heißt eigentlich, wir müssen den Kapitalismus abschaffen, der eigentlich die belohnt, die irgendwie rücksichtslos sind, die Karriere machen, die in die richtigen Berufe gehen und nach wie vor irgendwie, sagen wir mal, von Berufen, die von Frauen ausgeübt werden, was immer noch Pflege ist viel und medizinische Berufe und was weiß ich alles, die werden halt schlechter bezahlt, weil das bringt nicht so viel Profit. So, und da ist wirklich wieder, wir müssen einfach dieses ganze System überwinden. Seit Jahren gibt es irgendwie die Selbstverpflichtung der Arbeitgeber, das ist auch ein Wort, wo ich irgendwie Krätze kriege, die geben ja gar nichts. Also die Arbeitnehmenden geben dem ihre Lebenszeit und Arbeitskraft, aber scheißegal. Das hat ja alles nicht funktioniert bisher, oder? So, deswegen denke ich, lass doch mal die ganze Struktur überdenken.
Ich weiß nicht, wie das jetzt ganz ohne Kapitalismus aussehen würde.
Naja, weil wir nichts anderes kennen. Weil,
ja, deswegen finde ich das immer so eine große Fiktion. Ja,
ich meine, sagen wir mal so, nur weil man sich etwas nicht vorstellen kann, irgendwie muss es ja keine Alternativlosigkeit sein. Also so, ja. Ich denke, wir haben das jetzt durchgespielt und es gibt irgendwie tonnenweise gute neue Ansätze. Man müsste nur einfach mit einer friedlichen Revolution das Ganze mal wegdallern, weil sonst wird das nichts. Und sonst können wir noch irgendwie 20 Jahre kämpfen. Sagen, bezahlt einfach die Pflege besser, bezahlt irgendwie den Frauen.
Ja, dass das System verrückt ist, ist schon klar. Also ich finde halt immer, wir streiten hier über 3-4 Euro zwischen Männern und Frauen, womit du halt wieder so eine Lagerbildung hast, ne? Statt über das zu streiten, wo halt ganz andere Summen letztlich im Umlauf sind und die überhaupt nicht dem Gemeingut irgendwie zur Verfügung gestellt werden, weil das dann gleich eine Art Enteignung wäre.
Das ist auch irgendwie Enteignung, das ist ja auch immer so ein großes, hehres Wort, wo jeder dann denkt, jetzt wollen sie mir meine Datsche wegnehmen. Darum geht es ja gar nicht, das ist ja kein Kapital. Also das ist ein langes, weites Feld, was jetzt mir als künftige Spitzenpolitikerin der ganzen Welt sehr am Herzen liegt. Aber wie gesagt,
ich erwarte aber von dir als Spitzenpolitikerin, dass alle Wohnungen eigentlich 300 Euro kosten werden, so ungefähr.
Ja.
Naja, nicht 300, aber auf jeden Fall
doch,
mal so.
300, warum denn nicht? Also, weißt du, Wohnen ist ein Grundbedürfnis. Warum das jetzt nicht irgendwie ganz krass reguliert wird, weiß man auch nicht. Also wir müssen jetzt gar nicht von Enteignung von irgendwelchen Investmentfonds reden und irgendwelchen BlackRock-Heinis, sondern wirklich irgendwie, es gibt Gesetze, man schreibt ja sonst genug Gesetze. Also das ist...
Ja, das dachte ich aber neulich auch. Weißt du, bei dem Veselski gibt es so viele Artikel gegen ihn, weil er so hart streikt und das für die Arbeitnehmer erkämpfen will. Da habe ich mich immer gefragt, wo waren die, die jetzt so hart gegen ihn schimpfen, als die Bodenpreise wie irre gestiegen sind, um dann mal sozusagen einen Aufschrei zu machen, wie die dürfen nicht nach oben gehen, dann nachher wird sich keiner mehr eine Wohnung leisten können, kein Haus und so. Aber wenn es darum geht, den Leuten irgendwie die Lebensbedingungen zu bessern, dann kommt immer, ich meine, ich bin selber super betroffen dauernd von seinen Streiks und bin genervt, aber dass wir im Prinzip schon jegliche Streikkultur zur Forderung von, sagen wir mal, besserer Verteilung nicht aushalten, nicht durchhalten, weil wir eh schon so Survival of the Fittest und jeder gegen jeden trainiert sind, finde ich schon auch eine komische Stimmung.
Naja, das ist so eine Grundmaxime, die es gibt, dass irgendwie es wirklich der kapitalistischen Erzählung gelungen ist, dass es kein Gefühl mehr für Arbeiterklasse gibt. Das ist so für die wir alle sind, Kleinbürger, oder? Das sind, man kann sagen, das ist eine Kleinbürgerklasse.
Also ich bin Großbürger.
Ich bin kein Großbürger, aber das ist ja irgendwie, das funktioniert alles so gut, weil sich jeder eigentlich zu einer Einkommens- und Klasse zählen, zu der er gar nicht gehört. So, also wir alle denken oder sehr viele Menschen denken, ich bin ja eigentlich nicht irgendwie an der unteren Skala, ich bin ja irgendwie die obere Mitte. Aber ich meine, so viel Mitte kann es ja gar nicht geben, wenn es dann kein Oben und Unten mehr gibt. Also wenn wir alle Mitte sind, wo bleibt denn da der Rest?
Mhm. Ja, wie du sagst, und Mitte neulich hat irgendwie eine junge Frau in Berlin ein WG-Zimmer gesucht für 1400 Euro, ne? WG-Zimmer. Insofern frage ich mich, wie viel Mitte du gehaltstechnisch sein kannst, wenn die wenn die Mietpreise in die Höhe schnellen. Da kannst du gar nicht Mitte sein. Aber da sind wir ja gleich bei unserem nächsten Thema, ganz perfekt.
Twitter ist nicht Deutschland.
Bürgergeld, Selbstbetrug selten. Kölner Forscher kritisieren Jens Spahn. Ja, das berichtet der Kölner Stadtanzeiger.
Da war da was.
Ich wundere mich, dass der überhaupt noch da ist, gell? Nach dieser ganz komischen Corona-Zeit ist so Jens Spahn wieder ein Macker in der CDU geworden. Aber manche vergessen halt. Wie wir diese Woche unter anderem im Tagesspiegel lesen konnten, bewirbt sich Jens Spahn gerade aktiv für einen Ministerposten in der nächsten Bundesregierung.
Was möchte er denn werden?
Ich glaube, der kann alles werden, so nach dem Selbstbild, weißt du? Ich weiß nicht. Also Gesundheit hatte er ja schon, vielleicht will er Finanzen machen, irgendwas, wo er halt noch dickere Hose
das
machen kann.
Das kann ja jetzt nicht schlechter werden.
Stimmt, insofern, ja.
Das könnte ja dann sogar ich machen und ich bin...
Ja. Du machst es dann in der EU. Spahn hat sich doch für härtere Bestrafung von Bürgergeldbetrügern stark gemacht. Daraufhin sagt Armutsforscher Christian...
Redet er von Erschießung oder?
Noch nicht, Sibylle. Nein, ich weiß nicht, ob sowas geht, aber daraufhin sagte Armutsforscher Christoph Butterwege, Spahns Aussage sei populistisch und erstaunlich uninformiert. Wie das Jobcenter Köln jetzt beispielhaft offenlegte, stimmt die oft wiederholte Behauptung des landesweiten Bürgergeldbetrugs nämlich nur sehr eingeschränkt. Von 113.000 Bürgergeldbetrügern Spazieren in Köln, sind nur 48.000 tatsächlich erwerbsfähige Arbeitslose. Die Hälfte dieser Menschen sind Ausländer, deren größter Teil wiederum ukrainische Bürgergeldempfänger sind. De facto geht es in dieser Debatte also um einige tausend Fälle und das in der Millionenstadt Köln. Hinzu kommt noch, dass wer Bürgergeld kassieren will, keine Rentenansprüche sammelt. Freiwillig tun das demnach wohl die wenigsten.
Einfach mal einen raushauen, das macht man ja so, das gewöhne ich mich auch dran. Ich bin einfach immer erstaunt, wie treffsicher einfach konservative Parteimitglieder und Mitgliederinnen wirklich so dieses nach unten treten verinnerlicht haben, oder? Also wir reden dann wieder mal nicht über irgendwelche spitzenbeziehenden Menschen, wie die einfach nach wie vor in Stiftungen ihre Kohle schützen und versenken und keine Steuern zahlen, sondern wir nehmen uns die vor, die schon relativ beschissen dran sind in diesen tollen Leistungsleben.
Ja, und gerade Jens Spahn, wir hatten es ja davon, ich meine, unter ihm sind diese ganzen, wie waren diese Testcontainer, ja, wo man vom Staat Ungeld bekommen hat für irgendwelche Tests, ja, ohne dass es kontrolliert wurde. Also da wurde so eine Misswirtschaft betrieben, aber was ihn da jetzt wieder interessiert, wenn er Ministerposten möchte, ist nach unten treten, nach unten isolieren, und eigentlich sollte man auch mal aufhören, da mehr dazu zu sagen, oder? Eigentlich sollte man halt auch nicht immer die so widerlegen, weißt du, man wartet dann irgendwie auf 10 Studien und klar gibt es gesellschaftliche Missstände, aber diese Art und Weise, weißt du, ich hätte sogar kein Problem damit, dass man diskutiert und überlegt, und aber mich interessiert dann viel mehr, warum Leute so lange in einem Status kommen, dass sie sich nicht motiviert sehen, dass sie nicht arbeiten gehen können. Also was ist eigentlich mit auch unserem Arbeitskosmos passiert, dass er sich nicht lohnt, wie du sagst, warum will man sein Leben nicht in Arbeit geben? Und natürlich kannst du die Gerechtigkeitsfrage da nicht stellen, weil andere tun es eben und die sagen, die dürfen dann jetzt nicht auf unseren Schultern, das ist ja alles so tief in den Köpfen, die ganze Diskussion.
Ja, das ist ein weites, weites Feld, aber ich finde es generell immer, müsste man sich so ein bisschen die Verhältnisse angucken. Wir reden hier, also da hat ein von den Bürgern, von den Massen gewählter Politiker, der von den Bürgerinnen bezahlt wird dafür, dass er das Land organisiert, der tritt gegen Teile der Bevölkerung, die ihn gewählt haben wahrscheinlich. Also das finde ich immer so komisch, weil das ist da ja keine Elite, wir sind ja nicht in einer Monarchie. Das sind ja eigentlich Menschen wie du und ich, die einfach stellvertretend für uns regieren.
Ja, aber er weiß halt, dass die ihn nicht gewählt haben werden. Ne? Also insofern tritt er halt einfach, er fühlt sich, und das ist ja interessant, dass es eigentlich auch eine Art Klientelpolitik ist, weil letztlich, wenn du konservativ bist, musst du dich ja auch für die Breite der Gesellschaft verantwortlich fühlen. Also auch für jene, die dann eben in so einer bedürftigeren Seite unserer Gesellschaft
sind. Also das müsstest du eigentlich generell als Politiker. Also so wirklich so deine, ich finde völlig, völlig legitim, sei konservativ oder nicht konservativ oder redet miteinander, aber du vertrittst alle, auch die anderen.
Richtig, ja. Das werden wir dann von dir erwarten. Von dir werden wir das erwarten und wir werden das dann hier diskutieren, wie du das machst.
Zwick mich bitte mal.
Covid-19. Mann bekam 217 Corona-Impfungen, berichtet T-Online. Ein 62-jähriger Magdeburger erlangte gerade Weltruhm, weil öffentlich wurde, dass er sich 217 Mal gegen Corona hat impfen lassen. Forscher der Uni Erlangen haben dem Mann dazu regelmäßig Blut abgenommen und konnten dabei feststellen, dass das Immunsystem des Mannes nicht nur völlig normal arbeitete, er war sogar wesentlich resistenter gegen das Coronavirus als Menschen, die sich nur dreimal haben impfen lassen.
Also dann wissen wir endlich, wo diese ganzen überschüssigen Dosen irgendwie abbleiben müssen. Die lassen wir uns jetzt alle reinballern irgendwie.
Genau, und dann kommen wir zum Ergebnis, dass 217 Mal reingeballert besser ist als dreimal reingeballert.
Ja, komm, mach das doch irgendwie täglich. Also einfach, ich würde es im Haus verbrauchen. So bei uns in der Schweiz gibt es ja Jodtabletten, ne, mit denen man garantiert irgendwie jeden Atom-Super-GAU überleben wird. Und verschickt doch einfach diese Corona-Spritzen und dann setzt man die sich jeden Tag wie normal, also wie Junken einfach. Ist schon okay. Mach mal. Ich kann dazu gar nichts sagen. Ich finde das gut. Ich würde das eigentlich wirklich, ich bin erstaunt. Ich hätte es 600 Mal müsste eigentlich drin liegen, oder?
Mindestens.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Studie schlägt Alarm. Putin manipuliert, was Deutsche lesen und glauben. Das berichtet die Bild. Komplexe Berichterstattung aus der Bild.
Also das war's oder kommt da noch irgendwas? Oder ist es einfach mal so eine Behauptung? Kann man sagen, ja.
Da kommt wirklich noch was. Russische Fake News zeigen Wirkung, so fasst es zumindest die Bild zusammen und bezieht sich dabei auf eine große Studie der Bertelsmann Stiftung mit 5000 Befragten. Demnach sind nämlich bis zu 40% der Deutschen überzeugt, dass deutsche Medien und Journalisten Fake News verbreiten. Als wichtige Verursacher für Fake News nennen 53% der Befragten ausländische Regierungen und 50% Politiker aus Deutschland. 34% sind der Meinung, die Bundesregierung sei für Falschinformationen verantwortlich. Die Bild führt deshalb das Beispiel der Pariser Bettwanzenplage ins Bild. Eine Story, die inzwischen als russische Propaganda entlarvt wurde. Nee, oder? Ich habe das geglaubt, natürlich.
Ich habe die ja persönlich gesehen.
Ich wollte auch sagen,
ich kenne ein paar persönlich.
Ich finde ehrlich gesagt auch, dass in diesen französischen Betten sehr oft irgendwie ungebetene Gäste sind, so, oder?
Aber ja, nun, sagt denn die Bild auch, was man dagegen macht? Also ich meine, das ist ja irgendwie...
Aber die Bild berichtet ja jetzt nur fairerweise.
Ah, okay, die berichtet
Studie.
Nur, ja.
Ist eher die Frage, wie bedrohlich findest du Desinformation?
Das ist ein weites Feld, sage ich mal, diplomatisch. Ein weites, weites
du hast
Feld.
Also, 20 Sekunden. Nein, nee, darfst schon ein bisschen länger.
Es gibt ja, glaube ich, in der Schule schon Fächer Medienkompetenz, oder? Also wo in einem guten
wenig,
Fall,
wenig,
ich weiß
wenig.
Nicht, ich war jetzt irgendwie, ich bin ein Jahr aus der Schule raus oder so, aber was ja in dieser Fülle von Informationen, die wir alle nicht verarbeiten können, also weil wir ja alle irgendwie Medien-Junks sind und News-Junks sind und das alles überhaupt nicht mehr verarbeiten können, finde ich, meine Maßnahme ist, wir schaffen das WWW ab und ersetzen es durch ein schönes Zero-Net oder Peer-to-Peer-Tools und dann wird das erstmal alles viel weniger.
Ja, aber dann bist du doch auf dem Weg zur Diktatur, dann bist du doch China. Also wenn wir dir die Herrschaft übergeben, dann sind wir dann doch Autokratie oder was? Die World Wide Web-lose Autokratie.
Also das World Wide Web wird jetzt, da stehe ich ja nicht allein damit, das ist einfach im Besitz, das ist durchkapitalisiert, oder? Und die Anfänge des Internets waren ja mal sehr anders. Das war ein sehr freiheitliches Medium, völlig, völlig anders, als du jetzt irgendwie Diktaturen ins Spiel bringst. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich würde sagen, es geht nur irgendwie die Ermächtigung oder die Anregung an die Menschen, an die Verbraucher, an die Lesenden, an die Fernsehschauenden, an die Computer-News-Suchenden, möglichst viele Quellen zu checken. Und dann merkt man irgendwie, oh, es ist alles, was einfach klingt, kann nicht stimmen. Also es gibt in dieser komplexen Welt keine einfachen Antworten. Es ist wirklich zu einfach zu sagen, irgendwie nur das Ganze auf russische Propaganda zu fokussieren. Auf einmal ist alles russische Propaganda. Unbenommen gibt es die, es gibt es auch zahlreich. Es gibt aber jede andere Art von Propaganda. Es gibt eigentlich wirklich nur den Ausweg, finde ich, dass man sich informiert. Wenn dich irgendwas interessiert, irgendwie, dann lies ganz viel darüber und denk.
Ich finde es jetzt eigentlich ganz cool, dass du mal nicht ins Bashing gehst, weil es ja stimmt, wir empören uns dann halt über alle Trollfabriken. Und am Ende denke ich immer, das war, ich glaube, über die Niederlande gab es während Corona auch ein Interview mit einem Wissenschaftler, der sagte, die hätten überhaupt kein Problem so stark mit den Verschwörungstheorien, weil die Bevölkerung eine extrem hohe Kompetenz hat in Media Literacy. Also sie sind einfach sehr schnell in der Lage, selber zu gucken, darf ich dieser Quelle glauben, woher kommt sie und gehe ich dem nach. Und dann dachte ich, verrückt, wenn du deine Bevölkerung in weiten Teilen bildest, dann hast du halt eben viele Symptombekämpfungsthemen gar nicht mal in so harten Zeiten wie Corona. Also eigentlich ist es viel wichtiger, dass wir bei solchen Themen mehr darüber reden, wie du die Leute dazu kriegst, dass sie in der Lage sind, mehr wissen zu wollen, aber da brauchst du auch wieder Zeit, apropos Kapitalismus.
Das ist ein Entschleunigungsding, also deswegen sage ich www weg, oder?
Ja, aber dann wäre ich jetzt auch nicht mit dir verbunden, weißt du?
Das geht schon anders. Ich mach dir danach eine Skizze, wie das dennoch geht. Also,
ich sehe schon.
Nein, es ist wirklich irgendwie das ist ja eigentlich, wenn man irgendetwas glauben möchte, dann, dass diese Zeitverknappung und der Aufmerksamkeitsdiebstahl, der da passiert durch die Medien, also durch die Internetmedien, durch die Plattformen irgendwie, das ist ja wie in Kauf genommen und zwar gerne. Weil wenn wir alle nicht mehr zu Ende denken können, sondern nur mal von einem Angstthema zum nächsten hetzen, irgendwie passiert halt so ein Zeichen. Dann ist es sehr einfach irgendwie, dass wir nur eine Quelle prüfen können, weil da kommt schon das nächste rein, oder?
So. Sibylle Berg, du wirst immer ehrfurchteinflößender, immer staatsfraulicher.
Das ist Wahnsinn.
Du bist schon ein bisschen mutiert so in den Zellen. Wie oft fährst du eigentlich so durch Brüssel und denkst, bald komme ich hier rein?
Ich rüttel da auch immer so an diesen Toren.
Ich glaube auch.
Ich finde einfach, dass wirklich viel gerade in der Diskussion sehr, sehr falsch läuft. Also man kann auch so-called Desinformation nicht begegnen, indem man immer neue Faktenchecker und Zensurstellen einrichtet. Das kann es nicht sein. Weil ich frage mich irgendwie so gut, aber wer checkt das denn für mich? Also wer seid ihr? Was sind eure Antriebe? Und was mich ja, um mal zurückzukommen, an dem Beschleuniger des ganzen Missstandes, den wir haben, das ist schon die Corona-Zeit, wo einfach durch sehr schlechte Kommunikation viele Menschen wirklich sich sehr alleingelassen gefühlt haben, oder? Und das kann man ja dann, dem kann man ja nicht begegnen mit irgendwie, wir bringen jetzt Faktenchecker und die wissen die Wahrheit. Das kann es nicht sein. Was mich damals so irre aufgeregt hat, ist, dass dann jeder Depp irgendwie auf einmal ein Verschwörungstheoriebuch auf den Markt gehauen hat. Also so, dass dann auch wieder irgendwie, wir erkennen eine Marktlücke. Und jeder pflanzt dann schnell nach einem Buch irgendwie in die Regale. Wo kommen sie her? Wo gehen sie hin? Verschwörungstheorien, ja mei, das kommt immer, wenn es keine vernünftigen anderen Erklärungen gibt. Oder wenn einfach den Menschen irgendwie gesagt wird, das ist die richtige Meinung. Such doch selber. Such doch selber und zwar viele, viele Sources. Und dazu kommt ja auch noch, dass es wirklich eine Unfähigkeit gibt, das ist auch nicht neu, miteinander zu diskutieren. Oder? Also dass sehr schnell irgendwie andere Meinungen sind, Verschwörungstheorien sind, da hören wir gar nicht zu, redet doch wieder miteinander. Also so redet auch in der Politik wieder miteinander. Verdammt euch nicht, basht euch nicht, macht nicht dieses Hate-Geschreie irgendwie, was jetzt so in der Politik eingezogen ist. Also so das.
Ja, und ich finde, wir haben ja auch während Corona mal geredet darüber, dass es so leicht ist, dann die Nöte der Leute immer gleich zu verlachen. Also du hast halt ganz schnell so in unserer doch sehr abgeklärten Medienlandschaft oder wie auch immer, ja, da kommen die protestieren, aber die haben es ja gar nicht nötig und die haben es gar nicht nötig. Aber dass du in der Summe der Entwicklung unserer Zeit teilweise das Individuum so dermaßen überforderst, also ich denke das so oft wegen von der Oma, die irgendwie reisen will und sich ein Ticket lösen will, bis diese auch selber die eigenen Anforderungen an, wo du mithalten musst, was du wissen musst, was du alles selber machen musst inzwischen. Ich meine, wenn du früher ein Telefon bestellt hast, dann kam ein Techniker ins Haus, du musstest nur den Termin ermöglichen. Heute musst du irgendwie schon irgendwie zumindest wissen, wie du dies, das, also weißt du, du musst irgendwie von allem irgendwie ein bisschen was wissen.
Naja, und vor allen Dingen, das ist auch eine Auslagerung wieder an, also es ist auch wieder so ein Profit-Fitting, oder? Du töckelst jetzt irgendwie deinen ganzen Mist selber ein, du machst deine Bankgeschäfte selber, damit sparen die Banken irrsinnige Milliarden ein an Personal. Es ist schwierig in dieser Überforderung, die auch da stattfindet, wieder zurückzukommen zu einer Diskussionskultur, zu einer demokratischen, die wir nicht mehr haben, finde ich. Also so, dass es wirklich mit dieser Dauerpanik, in der sich sehr viele befinden, irgendwie mit Inflation und Kriegen und Pandemien und Informationsüberschuss, da nimmt man Abkürzungen. Da findet man irgendeine Meinung, die jetzt gerade mal passt, oder, und darauf beharrt man dann. Und alles, jeder, der die in Frage stellt, ist der Feind, oder?
Ja, du brauchst dann halt auch eine Instant- und To-Go-Meinung, weißt du? Weil es ist einfach zu anstrengend. Du brauchst dann ganz schnell, deswegen auch der Faktchecker, sind da irgendwie so links drei Punkte, rechts drei Punkte, wo ich immer denke, okay, wenn alles so einfach wäre, dass ich es mit drei Bullet Points abhaken könnte, müsste ich ja eigentlich gar nicht mehr denken.
Ja, und dann vor allen Dingen wäre dann irgendwie die ganzen Weltprobleme wären zack, bumm, weg, oder?
Wir machen jetzt eine Kachel, Sibylle Berg, ne? Und sechs Punkte drauf, sechs Bindestriche, und wir haben die Lösung für jedes Problem dieser Welt. Wär's es nicht? Und dann kommt der Faktencheck.
Und dann sind wir erledigt, dann sind wir richtig am Arsch.
Genau. Alte weiße Männer.
US-Vorwahlen, die Fortsetzung, die Amerika nicht wollte. Das berichtet die Zeit. Liebe Sibylle, wir können dich ja nicht gehen lassen, ohne über den Seniorenwahlkampf in den USA zu reden. Mit dem Ablauf des Super Tuesday beginnt jetzt die eigentliche heiße Wahlkampfphase. Die Zeit titelt dazu die Fortsetzung, die Amerika nicht wollte. Wie schaust du auf diese USA, auf Siege von Donald Trump? Nikki Haley ist gestern auch noch zurückgetreten. Also schafft es wirklich, Donald Trump nochmal ins Weiße Haus? Oder kommst du ihm voraus, lässt dich einbürgern, gehst mal los?
Oh Gott, ich möchte nicht nach Amerika. Das ist, ich weiß, hat sich erledigt. Damals. auch wieder eine leider gar nicht so krass polemische Meinung, wie ich sie gerne hätte. Ich finde erstmal, das Alter sagt über die Fähigkeit eines Menschen überhaupt nichts. Also wirklich nicht. Null. Zero. Bernie Sanders, den ich ja irgendwie klasse fand, der ist jetzt auch 116, und den hätten wir dann wahrscheinlich alle okay gefunden, wir guten Menschen. Jetzt das wirklich so am Alter aufzuhängen, ist sehr blöd. Was mir auffällt, ist, dass eigentlich die gesammelte Weltpresse scheint es, auch mit Gott, weil ich die auch alle gelesen habe, ich Arschloch, also dass wieder das Gleiche passiert wie beim ersten Wahlgang, als Trump gewonnen hat. Irgendwie, man macht Witze, man starrt wie ein Kaninchen auf das kommende Unheil. Wie verhält man sich denn dann? Also wie verhält man sich als deutscher Staatsbürger, als Europäerin irgendwie mit der kommenden Amtszeit Trumps? Also gibt es da Pläne? Was machen wir da? Weil das kann schon sehr gut sein, dass der wieder gewählt wird. So, was machen wir dann? Sind wir dann alle wieder entsetzt und machen Witze und machen lustige Comic-Abende und Stand-up-Comedy?
Ja, aber da hast du auch ein Dilemma, wenn du nicht Witze machst, dann bist du sozusagen in der Apokalypse, wo wir ja hier teilweise sind. Weißt du, du hast halt immer, bringst du die Leute
ja, quasi. Wie gehst du damit um? Also es gibt ja irgendwie jetzt so Dinge, also es wird ja immer gesagt, Trump ist unberechenbar und play. Keine Ahnung, wie der ist. Das weiß wahrscheinlich keiner richtig. Aber es gibt ja nun aus seiner ersten Amtszeit ein paar grobe Dinge, wo man weiß, wozu er fähig ist und was er tut. Wie sind wir darauf vorbereitet? Also so, statt abzuwarten und zu denken, uff. Also vielleicht gibt es die Pläne auch. Ich habe jetzt heute noch nicht mit.
Ich glaube nicht, dass wir die Pläne haben. Und dass du dann natürlich ganz anders von Deutschland und Europa denken müsstest, weil dir viele ja plötzlich der transatlantische Partner weg. Ich glaube nicht, dass wir die Pläne haben. Aber ich finde es eigentlich ganz klug zu sagen, wir sind immer empört und gucken fassungslos wie so durch auf dieses Amerika. Und letztlich ist die Frage, sind wir irgendwie gewappnet für das Worst-Case-Szenario? Und ich glaube, wir sind es nicht.
Schlechter als je zuvor. Also ich meine, was jetzt ist irgendwie Großbritannien raus, Europa schwächelt vor sich hin, Deutschland geht es auch nicht so gut. Also das ist, es gab ja mal ein sehr starkes, einiges Europa, auch wenn es vielleicht nur theoretisch existiert hat. Aber das hat man im Moment nicht. Also was will man seiner Übermacht Amerika und Trump entgegensetzen? Wie will man verhandeln mit ihm? Verhandeln geht ja nur, wenn du aus der Position der Stärke, oder?
Klar, die haben wir nicht. Aber ich bin immer noch bei denen, die sagen, die Vorwahlkämpfe sind jetzt noch lange nicht die Wahl als solche. Und ob die US-Amerikaner wirklich am Wahltag, trotz aller dieser Dinge, die im Moment gegen ihn anstehen, für ihn stimmen würden. Was ich aber interessant finde, ist, dass die USA wirtschaftlich ganz gut dasteht und trotzdem dieser Unmut gegen Biden funktioniert. Also, dass das tatsächlich wieder die polemischen Diskussionen sind, diese Aufheizdynamik, die Trump beherrscht, dass es ihm einfach gelingt, die Menschen zu mobilisieren, die er zur Wahl braucht. Und da hat es halt Biden im Moment deutlich schwerer mit der komplexen Weltlage, weißt du? Durch seine ganzen hier in dem Krieg involviert, in jenem die nationalen Interessen noch vertreten. Ich denke, er hat seine eigene Wählerklientel letztlich teilweise gegen sich aufgebracht und Trump ist halt ein Mobilisierungsmeister. Es wird am Ende so laufen, dass er seine Rallyes besser machen kann und dass er halt, dass seine Wählerklientel viel monothematischer und homogener ist und Biden natürlich mit einem viel diverseren Bild zu kämpfen hat und zusammenhalten muss, was er angesichts der globalen Weltlage gar nicht kann. Insofern halte ich tatsächlich Trump für möglich, hoffe aber, dass es so ist wie ganz viele auch Republikaner, die sagen am Ende, wenn der US-Amerikaner das Kreuz machen muss, wird er doch denken, der Mensch vertritt mich, der Mensch wird dann Vorbild für meine Kinder und ich will es nicht.
Das ist halt wirklich so ein bisschen Kaffeetischgespräch, ne, was wir machen, weil, also ich weiß nicht, vielleicht bist du Expertin, ich weiß wirklich viel zu wenig über amerikanische Politik. Ich habe noch nicht mal das Wahlsystem richtig kapiert, oder? Ich versuche es immer wieder und dann fliege ich aus der Kurve.
Ich habe Amerikanistik studiert, also das kann ich.
Du weißt es.
Also ich weiß es.
Es ist auch so, dass irgendwie nach Bidens Wahl, ich weiß zu wenig, wie er sich um diese enttäuschten Menschen, die 50% der anderen dann gekümmert hat. Das kann ich wenig sagen. Also die waren ja viele wirklich überzeugt, die Wahl wurde gestohlen, da wurde manipuliert, Frust von Corona und auch Inflation und was weiß ich, was sie alles haben. Ich kann das wenig sagen, ob er aktiv irgendwie versucht hat, da Frieden im Land zu schaffen. So, keine Ahnung. Die sind ja aber nicht weg. Also diese Menschen sind, vielleicht sind ein paar abgesprungen, aber irgendwie, da ist eine frustrierte Masse da. Und das ist besorgniserregend, ja. Aber das werden wir nicht lösen, ne?
Nee, wir werden das nicht in unserem Podcast lösen. Und du wirst es, wenn, dann für Europa lösen oder mitlösen, ja. Du verordnest dann, was verordnest du als erstes?
Oh Gott.
Wenn du überhaupt was verordnest, du wirst dann auf jeden Fall was verordnen darf.
Ich würde erstmal Parteien abschaffen.
Oho.
Und würde irgendwie eine direkte Demokratie einführen überall.
Direkte Demokratie, mehr reden, mehr entscheiden, Bürgerbeteiligung.
Bürgerregierung.
Ja, dann bin ich mal gespannt. Ich glaube, dann hättest du nicht halb so viel Zeit. Wenn du dann endlich in der Politik wärst, würdest du mir sagen, 30 Minuten maximal, Frau Marinitsch, und dann bin ich jetzt weg, ne?
Ja, nee, dann hätte ich wahrscheinlich gar
dann
keine Chance.
Dann wirst du so eine Effizienzmaschine.
Weil das alles dann per Los entschieden worden wäre. Es gibt ein schönes Buch über diese Losbeteiligung. Das fand ich sehr hübsch. Also, ich weiß auch nicht. Ansonsten einfach mal so Kohle für alle.
Ganz guter Wahlslogan. Sibylle Berg bei Apofika. Ich freue mich sehr, dass du da warst und ich werde das natürlich beobachten und vielleicht kommst du dann wirklich wieder, wenn du dein Büro in Brüssel hast. Ich freue mich jedenfalls drauf.
Mensch, ja, und nimm alles nicht so ernst, das wird schon.
Dafür bist du ja da.
Ja, und noch eine ganz schlaue Sache. Du, am Ende sind wir alle tot, ne?
Gott sei Dank, ganz, ne? Ganz stell dir vor, der Scheiß ginge ewig, ja?
Okay.
Das stimmt. Also du, danke dir.
Hase, tschüssi, Menschen, tschüss, die ihr zugehört habt und habt gute Laune und redet miteinander. Das hilft. Tschüssi.
Tschüss.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womans-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Yannick Schäfer. Executive Producer: Tobias Baukhage. Produktion: Hanna Marahiel. Ton und Schnitt: Martin Baum. Neue Episoden gibt es täglich, überall, wo es Podcasts gibt.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.